Zuallererst, Gnade sei mit uns und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Vor einer Woche, da waren wir in der Bibel in einem Kapitel 4. Kapitel 4 war das genau. Wer weiß noch, welche Bibelstelle das ist oder in welchem Buch das stand? Das können wir mal gucken. Wow, der Uwe da vorne. Hey. Kriegst 100 Punkte, Uwe. Ja? Sehr gut. 1. Thessalonicher, Kapitel 4. Da geht es heute mit Kapitel 5 weiter. Das Thema vor einer Woche, weiß das vielleicht noch jemand? Der Lukas hat es ja uns vorgetragen. Um was ging es denn da? Jawohl, kommt auch noch. Um die Entrückung. Ja, da möchte ich ganz kurz noch mal zurückblenden. Ist mir schon auch sehr wichtig. Entrückung, das ist aus meiner Sicht, also ich muss vielleicht noch sagen, jetzt sind schon mehr als die Hälfte meines Lebens mit 32 Jahren. Puff, ist der Herr Jesus, hat es irgendwie gemacht, ist er in mein Leben hineingekommen. Und dann habe ich begonnen, in der Bibel zu lesen. Und das tue ich bis zum heutigen Tag, Tag für Tag. Tja, und da bin ich nachher auch an der Entrückung gelandet. Das finde ich, wir hören gerade im Moment Gewaltiges. Wisst ihr, wir kommen hier als Gemeinde zusammen und hören Gewaltiges. Wir hören Herrliches. Wir hören eigentlich Unfassbares. Wir sind ja Menschen, wir sind auf das angewiesen im Grunde genommen, was im Wort Gottes steht. Ja. Und da, diese Entrückung, ich will es bloß noch mal sagen, das ist sowas von wichtig für jedes Menschenleben. Das ist überlebensnotwendig, das zu wissen. Menschen, die auf die Klopfzeichen Gottes an der Herzenstüre hören, das kann sein, er klopft heute bei dir an. Wer da drauf hört und ihm die Herzenstür öffnet, das steht drin, kann man mal lesen, in der Offenbarung, Kapitel 3, Vers 20, das sagt Jesus, auf einer Stelle suchet, so werdet ihr mich finden. Und wenn er dann anklopft und der Mensch muss seine Herzenstür öffnen, dann geht er ein zu ihm und dann ist es auf alle Zeit und ewig unverbrüchlich und niemand wird sie aus meiner Hand reißen, mit Jesus Christus verbunden. Scheint mir ganz wichtig zu sein, das wollte ich jetzt einfach noch mal sagen. Und aus meiner Sicht, wisst ihr, menschliche Erkenntnis ist immer Stückwerk, also was anderes kann man nicht sagen, aber aus meiner Erkenntnis dürfte das Allernächste sein in der Heilsgeschichte Gottes. Wenn wir in diese Zeit und Welt hineinschauen, das wird das Nächste sein, dass er die Seinen zu sich holt. Das sind die Menschen, die an ihn glauben. Und was passiert da eigentlich? Das ist schon schwierig, das in Worte zu fassen als Mensch. Da ist man jetzt auf den Heiligen Geist angewiesen, habe ich auch heute Morgen darum gebetet. Was passiert da eigentlich? Wir werden ihm entrückt. Ich habe zu Hause in der Lutherbibel erklärt, da habe ich nochmal gelesen. Da sind Experten am Werk, haben da auch schon sich viel Gedanken gemacht. Und wir denken vielleicht, ja, dann sind wir im Weltall. Ich weiß nicht, wie weit weg. Da ist von den Übersetzern her von der ersten Luftschicht die Rede. Also ich denke, das sind die Wolken einfach. Werden wir ihm entgegengerückt in den Wolken und dann mit ihm vereinigt. Und dann ist wird dieser Leib Christi, wird vollkommen gemacht. Er holt seine Gemeinde zu sich. Er ist das Haupt und wir sind seine Glieder. Also das ist unfassbar. Kapitel 4, heute Kapitel 5. Ein ganz einfacher Gedanken von mir, Gedankengang von mir. Kapitel 4 kommt zuerst. Und jetzt kommt Kapitel 5, für mich eine Reihenfolge. Da steigen wir jetzt ein, bereit sein für den Tag, an dem Jesus wiederkommt. Der Kevin, vielen Dank auch nochmal, der hat mir das so schön vorbereitet als PowerPoint. Der hilft den Gemeindeopas, die sich dann immer so auskennen. Vielen Dank, Kevin, dass du das gemacht hast. Bereit sein für den Tag, an dem Jesus wiederkommt. Ich habe mich für die neue Genfer Übersetzung vom Text entschieden und da legen wir jetzt los. Zur Frage nach dem Zeitpunkt und den näheren Umständen dieser Ereignisse. Also dieser Ereignisse würde ich sagen, das ist einmal die Entrückung und dann der Tag des Herrn, man sagt auch der jüngster Tag dazu. Braucht man euch nichts zu schreiben, Geschwister, sagt er. Braucht man euch nichts zu schreiben, Geschwister. Also ich denke, jedes Gotteskind, wo an den Herrn Jesus glaubt, der weiß, das wird kommen. Das ist hundertprozentig. Ihr selbst wisst ganz genau, dass jener große Tag, der Tag des Herrn, so unerwartet kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Wenn die Leute meinen, es herrsche Frieden und Sicherheit, da habe ich mich gefragt, ja was liest auch da? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass heute an diesem Tag irgendein Mensch auf diesem Erdenrund wäre, der sagt, das ist jetzt genau da. Ne? Also wir haben ja gerade das Gegenteil. Wenn die Leute meinen, es herrsche Frieden und Sicherheit, ich blende mal einige Jahre zurück, Bundesrepublik Deutschland, da hat man die Bundeswehr abgeschafft. Könnt ihr euch noch erinnern? Und dann haben wir eine Entwicklung. Noch im vergangenen Jahr, Ende vergangenes Jahres, hätte da jemand von euch gedacht, dass Amerika einen neuen Präsidenten hat? Donald Trump, an seiner Seite ein Pseudo-Präsident, Elon Musk und dann das dritte, künstliche Intelligenz. Wisst ihr, ich kann nur sagen, im Alter jetzt auch schon fortgeschritten, wir leben alle in einem Zeitraffer. Und dieses Jahr, meine ich, das dürfte besonders spannend werden. Und ich weiß auch nicht, was diese, ich sag mal, unheilvolle Allianz, die ich gerade bezeichnet habe, was die alles hinbekommen kann vielleicht. Vielleicht viel schneller, als das wir denken. Wenn die Leute meinen, es herrsche Frieden und Sicherheit, wird plötzlich das Unheil über sie hereinbrechen, wie Wehen, die eine schwangere Frau überfallen. Und es wird kein Entrinnen geben. Ihr aber, Geschwister, also alle, die an Jesus Christus glauben, lebt nicht in der Finsternis. Das ist Fakt. Wir leben nicht in der Finsternis und deshalb wird euch jener Tag nicht wie ein Dieb überraschen. Ihr alle seid ja Menschen des Lichts, hallo, Menschen des Lichts. Jesus ist das Licht und euer Leben wird von jenem kommenden Tag bestimmt, weil wir also nicht zur Nacht gehören und nichts mit der Finsternis zu tun haben. Dürfen wir auch nicht schlafen wie die anderen, sondern sollen wach und besonnen sein. Was meint er denn da? Wach sein bedeutet tätig sein für Jesus. Nichts anderes, denke ich. Wer schläft, schläft in der Nacht. Wer sich betrinkt und besäuft, das macht er in der Nacht. Wir aber gehören zum Tag und wollen daher nüchtern und zum Kampf bereit sein, gerüstet mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf Rettung. Und jetzt kommt eine ganz zentrale Stelle. Also das ist für mich Trost genug, denn Gott hat uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus, unseren Herrn, gerettet zu werden und nicht dazu im Gericht verurteilt zu werden. Das heißt, Menschen, die an Jesus Christus glauben, die kommen nicht in dieses Gericht des jüngsten Tages. Da gibt es ein anderes Gericht, aber das würde jetzt zu weit führen. Wir, wenn du Gottes Kind bist, dann bist du errettet. Und wenn du ein fleischliches Gottes Kind bist, dann bist du errettet. Und wenn du ein besonderes fleischliches Gottes Kind bist, dann bist du auch errettet. Das ist meine Sicht. Evangelium ist Evangelium. Ich bin vorher da hinten gestanden vor dem Kreuz und habe denken müssen, ja, dafür ist er gestorben, dass das gilt, was ich jetzt gerade sage. Christus ist für uns gestorben, damit wir, wenn er wiederkommt, für immer mit ihm leben, ganz gleich, ob wir bei seinem Kommen noch am Leben sind oder nicht. Darum macht euch gegenseitig Mut und helft einander im Glauben weiter, wie ihr es ja auch jetzt schon tut. Also ich gehe jetzt mal an diesen Text heran, das erwartet vielleicht heute keiner so, aber es war mir halt so. Ich habe lange darüber gearbeitet. Also zunächst mal eine aktuelle Bestandsaufnahme dazu und Umstände in unserem Land und auch weltweit. Also wohl kaum jemand hätte bei der Gründung der Bundesrepublik Deutschland im Jahr 1949 für möglich gehalten, dass es einmal Bundestagswahlen geben würde, wo sich Wähler wieder für rechtsradikale Gruppierungen entscheiden können. 23.05.1949, Geburtsstunde der Bundesrepublik Deutschland. Nicht mal ganz 2 Jahre danach bin ich geboren. In der Schule habe ich auswendig gelernt. In seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen gibt sich die Bundesrepublik Deutschland das nachfolgende Grundgesetz. Und dann kommt das Ganze dazu. In seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen. Nachdem auch ein älterer Mensch ein Handy hat und ins Internet reingeht, da gehe ich mal in den Wahlomat rein, was ich denn wählen soll, nächsten Sonntag, ihr Lieben. Und da werde ich doch tatsächlich gefragt, ob dieser Gottesbezug, den ich gerade angesprochen habe, im Grundgesetz, ob der weiterhin da drin sein soll. Haha, denke ich, ja, die sind nochmal ganz bachen, hey. Dem stimme ich zu, habe ich nachher draufgeschrieben, aber da ist die Möglichkeit, dem stimme ich nicht zu. Merkt ihr das, was da für Angriffe kommen? Ja, denke ich, was ist denn da los? Offenbar ist die Erinnerung an die schlimmen Geschehnisse des Dritten Reiches in den Köpfen der heute lebenden Menschen kaum oder vielleicht auch gar nicht mehr vorhanden. Offenbar ist da damals 1993, als Hitler an die Macht kam, und dann 1938 die beginnenden Pogrome gegen Juden. Offenbar hat da kaum jemand gesehen, zu was das eigentlich führen würde. Die meisten haben ihre Augen verschlossen und weggeschaut. Und heute haben wir Menschen uns eigentlich verändert? Haben wir aus der Geschichte gelernt, frage ich, stehen Augen schließen und wegschauen in der Regel nicht nach wie vor an erster Stelle unserer Verhaltens- und Lebensweisen? Judenhass, nach wie vor da. Der ganzen Welt, Antisemitismus. Aber das hat sich irgendwie jetzt zwischenzeitlich so fast global irgendwo, besonders in Europa, in der westlichen Welt, zu einem Fremdenhass ist das geworden, der Juden, Moslems, andersartige und andersdenkende Menschen einschließt. Ich lese ganz einfach in der Bibel. Ich habe keine Theologie studiert. Oh, ich bin einfach darauf angewiesen, mit dem Geist, den mir Gott gegeben hat, es durchzudenken. Was hat es eigentlich mit diesem Rassismus auf sich? Ich habe mich gefragt, wo finde ich das eigentlich in der Bibel? Oh, Habe ich gedacht, spricht die Bibel nicht einfach von der Schöpfung des Gottes, der den Menschen als Mann und Frau geschaffen hat? Ja, das steht tatsächlich so drin. Am Anfang schuf Gott den Menschen. Zum Bilde Gottes schuf er ihn. Und er schuf sie als Mann und Frau. Also da stimme ich dem Trump voll und ganz zu. Da sage ich auch mal dazu. Aber nur da. Ich muss mich da ein bisschen zurückhalten, sonst weiche ich da zu sehr ab. Alle stammen vom ersten von Gott erschaffenen Menschenpaar ab und dann später von Noah und seiner Familie. Nichts anderes. Für mich gilt die Bibel 1:1. Das heißt, für mich ist das eine Erkenntnis, und das ist mir selber wichtig in meinem Herzen anderen Menschen gegenüber, Menschen auszugrenzen und sie zu diskriminieren, egal wie sie daherkommen, steht niemals im Einklang mit der Heiligen Schrift. Aber wisst ihr, was wir für ein Problem haben? Ja, auch als Gotteskinder sind und bleiben wir fleischlich. Das ist unser Problem. Und wenn halt einer ungeschickt kommt, dann kommt er ungeschickt. Ich weiß wohl, ich kenne das. Teilweise nicht zu fassende Bilder haben wir in den Medien über Misshandlung, Peinigung, Demütigung von Menschen. Das befeuern das Ganze auf eine beängstigende, ja geradezu drangsalierende Art und Weise. Beim Durchlesen, Vorbereiten bin ich im Jahr 1980 gelandet. Da lebten in der damaligen DDR zwei tapfere Jesusmänner. Ich nenne die Namen, viele werden sie kennen. Das war Theo Lehmann und Jörg Swoboda. Sie schrieben das Lied, die Mächtigen kommen und gehen und auch jedes Denkmal mal fällt. 9 Jahre später mussten die Mächtigen des DDR-Regimes tatsächlich ihre Plätze räumen. Wir leben in einer Welt, in der Machthaber ihr Unwesen treiben. Das ist ja fast nicht mehr zu ertragen, muss ich sagen. Menschenrechte werden mit Füßen getreten, Meinungsfreiheit unterdrückt, Macht missbraucht, Christen verfolgt, Kriege geführt. Wir sind Christen, wir haben das nicht, wir sind da wie herausgenommen. Noch. Das ist so. Aber auch das ist Gewissheit. Das habe ich in der Bibel nochmals gelesen und nachvollzogen. Gott regiert und setzt die Mächtigen ein und ab. Also wer künftig bei uns Bundeskanzler sein wird oder wie es weitergeht mit Putin und allen anderen. Gott regiert und setzt die Mächtigen ein und ab. Könnt ihr im Buch Daniel lesen, Kapitel 2, Vers 21. Darum hören wir auf das, was uns als Jesusleuten aufgetragen ist. Betet auch für die Könige und alle übrigen Machthaber. Ich habe nicht gelesen, betet nur für die guten Könige und Machthaber. Betet für alle. 1. Timotheus 2, Vers 2. Und jetzt unser Land. Die Wahlen, meine Gabe sitzt da, jeden Morgen beten wir miteinander. Das nehmen wir das uns auch immer vor, dass unser Herr nochmal Gnade schenkt für unser Land. Dass da nochmal eine Richtung reinkommt. Also ich hoffe, dass jeder hier drin zur Wahl geht, der wahlberechtigt ist. Und überlegt doch mal, ob da vielleicht ein paar sein könnten, die unter Umständen noch diesen Gottesbezug in ihrem Herzen haben. Wisst ihr, ich gehe, wenn Wahlen anstehen, OB-Wahl oder was auch war, da gehe ich schon auf die Kandidaten zu. Ich habe auch schon Frau Hofmeister Kraut auf dem Wochenmarkt gefragt oder unseren jetzigen OB und die anderen, die sich beworben hatten, habe ich sie gefragt, haben sie eigentlich einen Gottesbezug? Wenn man doch in so ein Amt geht, das kann man doch nicht ohne Gottes Hilfe machen. Ich war ganz erstaunt. Ich war sehr erstaunt. Was? Habe mich eigentlich gefreut, ich hätte es nicht für möglich gehalten. Und in all diese Dinge hinein werden wir aufgefordert, bereit zu sein für den Tag, an dem Jesus wiederkommt. Nicht zu schlafen wie die anderen, sondern wir sollen wach und besonnen sein, einander trösten und aufbauen. Wisst ihr, was mich tröstet, wenn ich hier vorne stehe und sehe unsere wunderbare Gemeinde? Also das lässt mein Herz höher schlagen und schneller schlagen. Jetzt bin ich Jahrzehnte dabei. Wisst ihr eigentlich noch vor wenigen Jahren, wo die Hälfte von uns in Truchtelfingen war, die andere in Ebingen? Wisst ihr eigentlich, was unser Herr da hat aus dem Himmel herunterkommen lassen? Jetzt schaut mal unsere Gemeinde an und es werden immer mehr. Die Kirchen sind leer in der Regel, die Gebäude werden verkauft und wir gucken, wo wir jetzt bleiben können. Da brauchen wir uns nicht auf die Schulter zu klopfen. Ich weiß auch nicht, warum das jetzt so ist. Gott schenkt uns das jetzt gerade. Das tröstet mich und vor allen Dingen, wenn mir der Herr Jesus Christus in seinem Wort begegnet. Ich kann nur appellieren, lass da nicht nach, arbeitet mit dem Wort Gottes. Lass da ja nicht nach. Welch ein Glück ist, ihn zu erkennen, ihn darüber zu loben und anzubeten. Ich kenne nichts Erfüllenderes, ich kenne nichts Besseres. Vor Jahren, weil ja hier der jüngste Tag auch angesprochen wird, wirklich vor vielen Jahren, ich weiß noch nicht mehr, wann das war, da habe ich mal von einem Wandgemälde vom jüngsten Gericht gelesen. Ich habe dieses Gemälde jetzt nicht dabei. Ich versuche es jetzt mit Gottes Hilfe, mit meinen Worten euch vor Augen zu malen. Es zeigt Christus in der Mitte, das kann man sich ja gut vorstellen. Aus seinem Mund gehen nach seiner Rechten eine weiße Lilie und nach seiner Linken ein Schwert. Das soll bedeuten, die Gerechten werden selig gesprochen, die Ungerechten aber verdammt werden. Das ist schwarz-weiß, das ist aber auch so. Für mich ist das Wort Gottes schwarz-weiß, aber im positiven Sinne. Sehr drastisch hat es der unbekannte Maler dargestellt, wer da alles verdammt und in den Todesrachen der Hölle geschoben wird. Da sind Kaufleute zu sehen, Fürsten, auch Kirchenfürsten sieht man da drauf, Soldaten, aber auch einfache Leute. Auf der anderen Seite steht Petrus mit dem Himmelsschlüssel, der die Seligen. Und hier sind in der Mehrheit einfache Leute dargestellt, um sich sammelt. Also heute sind diese Gerichtsbilder aus früheren Zeiten fremd. Haben wir uns von der Vorstellung eines jüngsten Gerichts eigentlich verabschiedet? Ganz mal ehrlich, ihr lieben Glaubensgeschwister, denkt ihr da noch daran, dass es ein Gericht gibt? Sagt ihr das auch einmal in Gesprächen, vielleicht über den Glauben? Wäre dringend notwendig. Heute leben wir längst in einer Zeit, da wird förmlich um jeden irdischen Lebenstag gerungen. Andi, das ist so toll, dass du da vorne warst. Jetzt gucke ich dich an, er lacht mich an, gell? Wir sind da auch ein bisschen in Verbindung. Da wird gerungen um jeden irdischen Lebenstag. Und wir freuen uns so sehr mit deiner Moni und deiner Familie, dass der Herr das nochmal geschenkt hat. Und ja, natürlich liegt ein großer Segen zum Beispiel in der Medizin. Wir dürfen das, was Gott dort an Erkenntnissen schenkt, dankbar nutzen und uns daran erfreuen. Alles, was er uns Menschen entdecken lässt, ist für Gott nichts Neues. Denn er selbst hat es ja selbst erschaffen. Klar, das, was Menschen erfinden dürfen, das ist sein Wille auch. Natürlich weiß jeder Mensch darum, einmal sterben zu müssen. Aber wirklich wissen will es wohl kaum jemand und schon gar nicht darüber nachdenken. Lass mich da bloß in Ruhe. Mein Wahrnehmen ist auch, dass das Sterben müssen und danach aber das Gericht weitestgehend aus dem Bewusstsein der ganzen Weltbevölkerung entschwunden ist. Also da tut Satan, den gibt es nämlich auch noch. Der ist auf dieser Erde und der stellt diese Sachen an, dass man da nicht mehr drüber reden soll. Martin Luther, welch gesegnetes Land ist unser Deutschland? Ich liebe Deutschland, ich muss sagen. Bin aber kein Rechter, ich liebe trotzdem Deutschland. Ja. Für den Martin Luther haben wir einen Reformator, deswegen können wir in der Bibel lesen. Für ihn war das Weltgericht eine Realität, welcher man aber als Christ getrost und ohne Angst entgegensehen dürfe. Und wisst ihr, was er gesagt haben soll? Und wenn ich wüsste, dass morgen die Welt unterginge, pflanzte ich noch heute ein Apfelbäumchen und bezahlte meine Schulden. So hat er das gesagt, anscheinend. Also ein Apfelbäumchen pflanzen, finde ich toll. Unser Sohn hat mal eins mitgebracht aus Südtirol, das habe ich in den Garten gepflanzt. Und dann habe ich mal ein Zwetschgenbäumchen in den Garten gepflanzt. Wunderbar. Und Schulden bezahlt, Gabi. Mal ein Haus gebaut, ihr Jungen. Habt ihr auch mal sowas getan oder macht ihr das noch? Schulden. Die haben wir 40 Jahre lang bezahlt. Ja, da muss ganz schön buckeln, bis die mal weg sind. Aber es ist schön, wenn sie weg sind. Da schmunzeln ein paar, die wissen, von was ich rede. Das ist gut, dass man das macht. Schulden bezahlen. Und dann sagt Martin Luther, das ist was, da muss man drauf hören. Am jüngsten Tag würde der Christenmensch, also das Gotteskind, vollkommen sein. Also wenn der jüngste Tag kommt, sind wir als Gotteskinder vollkommen. Vollkommen erlöst und befreit von jeder Spannung. Spannungsfelder gibt es dauernd. Jeden Tag bauen die sich auf. Und wenn ich hier vorne stehe und rede, auch wenn es sich so engagiert vielleicht anhört, stehe ich auch immer Spannungsfeld. Vollkommen erlöst und befreit von jeder Spannung. Was wird das sein, ihr Lieben? Der moderne Mensch, er versteht es meisterhaft, die Realität des eigenen Todes zu verdrängen. Und dabei werden wir doch immer wieder durch Krankheits- oder Todesfälle in der Gemeinde, also ich muss schon sagen, ich bin Jahrzehnte in der Gemeinde, seit unsere Gemeinde so blüht, da hat wohl jemand was dagegen, nämlich den, wenn ich vorher erwähnt habe, was haben wir an Krankheitsfällen? Du liebe Zeit, gerade jetzt deine Sache und das vom Henry und so weiter und alle, das wisst ihr ja selber, wir werden ja informiert über WhatsApp, betet, da kommt selbst die Rentner, die müssen da echt die Zeit einteilen. Hey. Also echt wahr, da betest du und betest du. Es ist ja wunderbar, dass wir das auch machen. Super, dass du das gesagt hast. Vielen Dank an dich. Ja, und dabei werden wir doch immer wieder durch diese Beispiele erinnert, dass es ein Ende mit uns hat und wir davon müssen. Das steht im Wort Gottes drin. Psalm 39, Vers 5. Ein fataler Fehler, nur den Wohlstand zu genießen, das Ende zu verdrängen und einfach so weiterzumachen. Ich habe recherchiert, Mittelalter, 35 bis 40 Jahre alt sind da die Menschen geworden. Da war die Sichtweise danach die Ewigkeit. Jetzt ist es doch tatsächlich so, heute Durchschnitt 80 Jahre. Und was haben wir jetzt? Ich habe da nachgeschrieben, habe ich 3 Fragezeichen hingeschrieben. Das ist der Zustand in unserer Gesellschaft aus meiner Sicht. Armut, Leid, Elend ist auf unserem Erdenrund Normalität. Und unser modernes Wirtschaftsdenken gleicht einem Tanz auf einem Vulkan, während es in den unteren Gesellschaftsschichten der Armut schon lange gärt und brodelt. Jede Sicherheit ist immer nur eine scheinbare Illusion. Jetzt in diesem Moment kann sie weg sein. Jedes Menschenleben, egal ob jung oder alt, wir haben ja auch schon jetzt Kinder mit Krankheitsfällen, jedes Menschenleben hängt an einem seidenen Faden, Andi, du hast es gerade auch gesagt. Buch Daniel nochmal, das muss ich euch noch sagen. Vor Anfang der 2000er Jahre, ich weiß nicht, da ist mal ein Freund, auch ein Glaubensbruder, auf mich zugekommen. Da war in Nürnberg, in einer großen Halle, Pro Christ mit dem Ulrich Parzani. Da hat er gesagt, du kannst doch kommen, ich habe Arbeit für dich. Da bin ich da halt hin. Und dann kommt er auf mich zu, sagt, ich habe was für dich, komm mal mit. Es war da so eine Ausstellung mit biblischen Darstellungen. Das führst du die Besucher durch. Dann sage ich, ich glaube, du hast nicht mal alle da. Das machst du. Oh, ich habe in der Nacht nicht geschlafen. Am anderen Tag kommt es dann auf mich zu. Wisst ihr, was da war? Das geht mir eigentlich nie mehr aus dem Sinn. Da bin ich durchgelaufen, sind viele Menschen dabei gewesen, sogar Ulrich Barzani ist mal hinter mir gestanden, als ich da losgelegt habe. Da wird uns erzählt im Buch Daniel, dass während eines berauschenden Festes eine Schrift an der Wand erscheint. Der König erschrickt, wird kreidebleich und will wissen, was sie bedeutet. Und das Menetekel dieser Schrift ist zu einer sprichwörtlichen Mahnung geworden. Mene bedeutet das Ende. Tekel bedeutet gewogen und zu leicht befunden. In unserer fleischlichen Gesinnung, ihr Lieben, neigen wir Menschen dazu, die Zeichen der Zeit zu verschlafen. Auch ich lebe am liebsten sorglos und glücklich. Ja, was denkt ihr denn sonst von mir? Ja, das mache ich genauso. Aber irgendwann und irgendwie kommt für jedermann die Stunde der Wahrheit. Irgendwann und irgendwie kommt die Stunde des Todes. Gott, der Schöpfer aller Dinge, hat für alle Menschen bestimmt, wie lange und wo sie leben sollen. Apostelgeschichte 17, 26. Könnt ihr nachlesen. Und dass er dies vor Grundlegung der Welt getan hat, ist unserem Denkvermögen nicht zugänglich. Es übersteigt ganz einfach unsere Vorstellungskraft. Wie mein Leben auf dieser Erde endet, weiß ich nicht. Irgendeine Krankheit, Unfall, Krieg, wissen wir auch nicht. Mord, Totschlag hatten wir im vergangenen Jahr in der Nachbarschaft. Altersschwäche. Oder am liebsten durch Entrückung von dieser Erde durch den Herrn Jesus. Mir wäre das am liebsten, vielleicht euch auch, gell? Die Helga nickt, danke, dass du mir zustimmst. Vor Grundlegung der Welt hat dies mein Schöpfer festgelegt. Vor Grundlegung der Welt. Darum empfinde ich nicht nur Gelassenheit, sondern bekomme da den entscheidenden Frieden in meine Seele. Ist es nicht Gnade, diese Gewissheit im Herzen tragen zu dürfen? Ich finde, das ist wunderbar. Und solange wir in diesem irdischen Leben unterwegs sind, dürfen wir tagtäglich, ich brauche es immer wieder, selbst in praktischen Dingen, selbst im Haushalt mal mithelfen und so, wenn ein Problem kommt, ich brauche immer den Herr Jesus, sage, Herr Jesus, hilf du mir. Psalm 3, Vers 9, bei dem Herrn findet man Hilfe. Wir brauchen seine Hilfe, auch in verschiedenen Lebenslagen. Wir brauchen seinen Segen, seine Kraft. Lasst uns nicht schlafen wie die anderen, sondern wach und besonnen sein. Auch der Gedanke an ein jüngstes Gericht scheint fremd geworden zu sein. Doch irgendwie wissen alle Menschen unterschwellig, das dicke Ende kommt noch. Gerade in dieser Zeit denken das wahrscheinlich viele. Es ist unser eigenes Ende, das wir zu bedenken haben. Es ist dein eigenes Ende, das du zu bedenken hast. Können wir da zu einem guten Ende beitragen? Ja, das können wir. Zu einem guten Ende einer Reise gehört die gute Vorbereitung. Man sollte sich vorher schon einmal über die Wegstrecke und die Reiseverbindungen informiert haben. Nun können wir den Fahrplan Gottes, noch den Fahrplan unseres Todes, kennen wir nicht. Wir wissen nicht, wann unsere Stunde einmal schlagen wird. Aber ist es nicht das größte Geschenk, wissen zu dürfen, dass Gott selbst unsere Reise in die Ewigkeit gut vorbereitet hat? Unsere Reisegarderobe liegt bereit. Paulus spricht von einer Rüstung des Glaubens, steht im Epheser Kapitel 6 drin, und der Liebe und von einem Helm der Hoffnung. Also jetzt muss ich zur Landung ansetzen, sonst wird es echt zu lang. Uns schützt der Glaube an den allmächtigen Gott. Das ist unser Schutz. Uns schützt die Liebe Jesu. Und uns schützt die begründete Hoffnung, dass unser Leben ein Ziel hat und über dieses irdische Leben hinaus in Ewigkeit Bestand hat. Gott hat Jesus von den Toten auferweckt, deshalb können auch wir auf unsere Auferstehung von den Toten vertrauen. Auf uns wartet ein gutes Ende in Gottes Ewigkeit. Mit uns geht der auferstandene Herr Jesus, unser guter Hirte. Wir gehen zwar dem Ende entgegen, doch mit Christus ist unser Ende zugleich auch der Anfang eines neuen Lebens. Das heißt, das ist wirklich so, da bin ich so davon überzeugt, ich spreche es gerne aus. Das heißt, unser irdischer Todestag wird uns zum Geburtstag für eine niemals mehr endende Ewigkeit. Beten wir noch zum Schluss miteinander. Herr Jesus Christus, Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist, ganz nah ist dein Wort, ganz nah deine Gnade. Begegne uns mit deinem Erbarmen. Lasse nicht zu, dass wir taub sind für dich, sondern offen und mach uns empfänglich für Jesus Christus, deinen Sohn, der kommen wird, damit er uns suche und rette, heute und täglich bis in Ewigkeit. Amen. Bei mir wird es meistens ein bisschen länger. Ich hoffe, dass ich euch nicht überstrapaziert habe.